Teil 2 des Gespräches mit Jens Kuck, dem Urgestein der Motorradszene in Deutschland. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann holt das unbedingt nach mit der vorangegangenen Folge. In diesem Gespräch reden wir über seine Anfänge auf YouTube, wie ihn das verändert hat, was sich in der Branche verändert hat, was für ihn die eierlegende Wollmilchsau ist und was sein Traummotorrad wäre. Das alles und noch viel, viel mehr in dieser Folge Gasgeflüster. Viel Spaß damit.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
So, wir sind wieder ausgestattet. Ich habe mir mittlerweile einen Eiskaffee gegönnt, weil es ist immer noch warm und die Storys hören aber nicht auf. Ihr habt es im Intro gehört, wenn ihr die vorherige Folge verpasst habt, unbedingt da reinhören, denn hier geht's direkt weiter mit dem zweiten Teil des Jens Kuck Spezial. Im ersten Teil war es ja schon wild und jetzt, Jens, froh, dass wir dich wieder dabei haben, sprechen wir direkt über das, wofür dich jüngere Zuschauer wahrscheinlich dann noch eher kennen oder die Leute, die überhaupt kein lineares Fernsehen mehr kennen, nämlich deine YouTube-Karriere. In Folge 1 hast du ja so ein bisschen skizziert, so hey, du hast dann durch deinen Fernsehauftritt, durch das Selbstschaffen dort erstmal Kontakt zu den ganzen Kameras und Produktionen und so weiter gehabt, dadurch vielleicht auch die potenziell vorhandene Angst abgebaut, selbst einfach tätig zu werden. Aber erinnerst du dich noch, gab es irgendwie einen konkreten Auslöser oder eine Idee dahinter, jetzt mache ich YouTube, und war es dann einfach nur so, ich probiere einfach mal rum und lade halt mal ein Video hoch und dann schauen wir mal, was wird? Oder war dann da schon ein konkreter Gedanke dahinter, ein Imperium aufzubauen und das Ganze so ablaufen zu lassen, wie es dann heute auch dasteht?
Ja, ich denke mal, YouTube habe ich nie geplant. Also ich habe, durch die Vorgeschichte, durch diese Grip Bike Edition war es immer schwierig, weil Leute mein Format geschnitten haben. Und das war oft so, dass wir manche Sachen einfach anders gemeint haben. Und durch dieses Unverständnis oder durch dieses Missverstehen, was wir eigentlich zeigen wollten, habe ich mir gedacht, wenn wir es irgendwie schaffen, dasselbe auch zu schneiden, dann haben wir nachher ein cooleres Format. Und so hat sich das dann entwickelt, wo ich dann gesagt habe, irgendwann so, lasst uns da getrennte Wege gehen, weil ich wollte einfach mehr echten Beitrag haben, wie es nachher geschnitten wurde. Ihr kennt das, ne? Oder Michel, du kennst es, du ziehst auch mit der Kamera los und dann hast du ja so die Idee im Kopf. Und wenn jetzt jemand Fremdes, der gar keinen Bezug vielleicht zum Motorrad hat, das schneidet, dann kommt nicht das raus, was du dir vorstellst. Und das war so mein Antrieb zu sagen, hey, wir machen jetzt ein komplett eigenes Ding. Also mit den Kontakten sind wir da in der Lage, und technisch muss man sich natürlich reinfuchsen. Es ist immer ganz nett zu sehen, so die ersten Versuche so mit dieser Filmerei bis hin da, wo wir jetzt stehen, was sich da getan hat, wie geil die Technik geworden ist, wie wertig das alles ist mittlerweile. Da ist ja auch teilweise schwer fürs Fernsehen da mitzuhalten, ne? Also wenn du richtig einen raushaust, dann sind das ja wirkliche Blockbuster. Und das war so der Antrieb, zu sagen, ich mache es jetzt selber und versuche es noch ein bisschen besser zu machen.
Und das ist dir in der Zwischenzeit ja auch mehr als gelungen. Und ich habe natürlich in Vorbereitung auf diese Sendung mal einen Blick in dein Archiv geworfen. Das ist ja auf YouTube zum Glück sehr, sehr einfach möglich. Und an dieser Stelle muss ich erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Denn ich habe gesehen, am 8.6.2016, also vor ziemlich genau 10 Jahren, hast du damals dein erstes Video hochgeladen. Das heißt, dein Kanal wird 10 Jahre alt, du feierst 10-jähriges Jubiläum und man sieht tatsächlich intensiv die Entwicklung, die da stattgefunden hat. Blockbuster-Thema, das ist eigentlich das, wodurch du dich unter anderem heute auszeichnest. Und ich muss an dieser Stelle ja tatsächlich sagen, nicht du, sondern ihr. Du machst das ja inzwischen ja nicht mehr allein, sondern hast Alex als ständige Begleiterin bei dir, die auch viel im Schnitt tätig ist und dafür die Produktion verantwortlich. Und wenn man sich eure Videos anschaut, zum Beispiel von den ganzen Bosnien-Reisen, das ist ultra cinematisch, die Qualität wirklich herausragend gut, ein großer Unterschied zu dem, was man so in der breiten Masse sieht. Aber der Kontrast zu dem Einstieg, der ist natürlich extrem hart, wenn man sich das heute anschaut. Umso cooler, dass die Videos noch da sind. Und man sieht aber damals auch schon, vor allen Dingen deine Anmoderation, dass du einen Kamerabezug hast, ne? Wie du vor der Kamera redest, auch wenn die Bildqualität oder das Setting vielmehr noch nicht so professionell ist. Du hast das Kameragefühl. Und jetzt die Frage, die damit einhergeht, ne? Das ging ja dann los und du hast ja wieder bei Null angefangen. Wie war denn für dich so dieser Einstieg auf der Produktionsseite, ne? Du hast kein Equipment gehabt, du hast keine Schnitterfahrung gehabt, aber hohe Ansprüche. Wie bist du denn damals da rangegangen und vor allen Dingen in Anführungsstrichen mit den ersten Ergebnissen zurechtgekommen? Weil ich kann mir vorstellen, das war vermutlich mit der großen Vorstellung und dem, was dann tatsächlich rausgekommen ist, vielleicht auch noch nicht ganz so ein hundertprozentiges Match zu dem, was du dir vorgestellt hast.
Ja, da muss ich erstmal sagen Danke an der Stelle für das Lob. Das freut mich natürlich sehr. Und ja, der Anspruch war schon da. Und ich muss sagen, ein sehr guter Freund, zwei sehr gute Freunde haben mir da wirklich geholfen. Einmal der Thomas Nickel, der 10 Jahre lang verantwortlich war für die Produktion von den PS-Profis, also JP und Sydney. Der hat mir damals geholfen, so mit den ersten Videos das zu drehen. Also als professioneller Redakteur hat er gesagt, ich habe Zeit, ich habe Bock auf das Projekt, lass uns das auf den Weg bringen. Und ein anderer Kumpel, der dann auch noch mitgeschnitten hat und so in dieser Konstellation, drei Enthusiasten geben Gas und ja, so haben wir quasi von null angefangen mit eher schlechtem Equipment. Da habe ich immer darauf geachtet, dass immer wenn ein paar Euro reingekommen sind, also über dieses Videothema, was ja auch echt schwierig war am Anfang, direkt zu investieren wieder in eine gute Technik, weil ich einfach satt war, reglementiert zu sein, weil die Kamera scheiße ist oder weil der Ton scheiße ist. Und da habe ich relativ früh angefangen, mir immer mehr Equipment zu kaufen. Und bis jetzt hat das auch nicht aufgehört. Also ich bin so ein bisschen so, kenne diese Tupper-Partys, und das gibt's ja auch von Kameraherstellern. Dann wirst du so eingeladen, Sitzkreis, und dann geht das neue Objektiv rum. Und der Händler weiß genau, okay, die ganzen Opfer werden jetzt bestellen, wie verrückt. Und dann bin ich einer aus diesem Sitzkreis. Einfach, weil ich bis jetzt auch immer möchte, dass wir vom Equipment her es Top-Material haben, dass wir da auch schöne Sachen erzeugen können damit.
Du hast es gerade angesprochen, es war gerade noch zu Beginn natürlich ein toughes Brett, damit dann Geld zu verdienen. Und du hast auch gesagt, so, hey, du hast einfach erstmal so gestartet. Wie lange hat es denn gedauert, bis du gemerkt hast, hey, das funktioniert ja, das kann mehr werden und das ist nicht einfach nur so ein Nebenprojekt so, sondern ich baue das aus? Und wann kamen dann auch so die ersten Gelder?
Das hat relativ lange gedauert. Also das ist immer parallel zu meinem Motorradladen gelaufen. Der war ausgerichtet als One-Man-Show und dann hat es sehr, sehr lange gedauert, bis eben meinem Steuerberater aufgefallen ist, dass ich immer so mit solchen Augenringen in seine Kanzlei gekommen bin, meinen Monatskram abgegeben habe. Und dann sagt er, dass ich sehe einfach scheiße aus. Sag ich, ja wie? Und er hat mir dann erklärt, so dass ich durchaus mal in Erwägung ziehen könnte, vielleicht nur eins zu machen. Und bis dahin hatte ich das selber, ist mir das gar nicht aufgefallen. Aber das sind ja oft so kleinere Projekte, ne? Und ich sag mal, als Mini-Motorradladenbetreiber machst du keine großen Sprünge. Also ich habe nie Wert auf irgendwelche teuren Luxusartikel gelegt, gar nicht. Ich bin immer sparsam gewesen und habe mir nur so gedacht, ich muss aber irgendwo im Handwerk bleiben. Und deswegen auch diese Bezeichnung Videohandwerker ist geblieben. Und das hat ja also wirklich ab Beginn mindestens 2 Jahre gebraucht, bis da mal ein paar Euro reingekommen sind. Also sonst war es immer investieren, immer wieder Geld ausgeben, probieren. Und was natürlich irre viel Geld verschlingt, ist das Hin- und Herreisen, ne? Irgendwo hinfahren, dass du Aufnahmen machen kannst. Also das ist so ein großer Part gewesen.
Du hast die finanziellen Schwierigkeiten sowohl als Alleinunternehmer, Einzelunternehmer im Motorradbereich angesprochen. Und da kann man aber ja zumindest davon ausgehen, du hast ein stetiges Einkommen, ne? Du kannst so ungefähr berechnen, okay, ich habe eine Saisonalität, ich weiß, wie viele Kunden letzte Woche gekommen sind, wie die Inspektionsintervalle sind. Das hat ja so eine gewisse Berechenbarkeit, ne? Nun ist das bei dem Motorradthema ja nicht so. Grip ist relativ unregelmäßig. Und ich denke, viele da draußen fragen sich vermutlich auch, wie kann man denn das überhaupt finanziell stemmen? Also, was gibt es denn da für Möglichkeiten für Einnahmeströme zu generieren, um mit diesem YouTube-Thema Geld zu verdienen? Denn ich meine, ich mache das ja auch und da kann man hier quasi mal, ich sag mal, ein paar Insights geben. Wenn man sich anschaut, ein Video hat vielleicht 100.000 Aufrufe. Pro 1.000 Aufrufe verdient man so im Motorradbereich im Schnitt, sagen wir mal, zwischen 5 und 10 Euro, und wenn du 100.000 Aufrufe hast, ne, dann hast du mit dem Video vielleicht 500 bis 700 € verdient, ne? Jetzt hast du gerade angesprochen, du brauchst Equipment. Allein das Kamera-Equipment kostet, hast du mit Sicherheit über die letzten Jahre Zehntausende von Euro ausgegeben. Du hast die Reisekosten, die bei diesem Motorradthema mit einhergehen, ne? Du musst Sprit verbrennen, um irgendwo hinzukommen. Du bist vor Ort, verbrennst Sprit und Reifen und dann musst du wieder Sprit verbrennen, um nach Hause zu kommen. Und das Auto, in dem du unterwegs bist, ist auch nicht gerade das Kleinste, weil du ja das Equipment transportieren musst. Also ich glaube, es ist so die vermutlich ungünstigste Art und Weise, mit Videocontent Geld zu verdienen. Und du hast noch die große Herausforderung, du musst sehr, sehr viel Geld verdienen in einem Bereich, in dem eigentlich nicht viel Geld zu holen ist. Jetzt, ohne jetzt, dass du da konkrete Zahlen nennst, wie setzt sich denn bei so einem Profi-YouTuber, Vollzeit-YouTuber so, dass die Einkommensstruktur oder quasi die Einkommensströme zusammen, ne? Wie kann man das denn überhaupt machen?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Das geht bei uns nur, weil wir auch Unternehmenskommunikationsvideos machen. Also das, was du auf YouTube siehst, ist vielleicht die Spitze vom Eisberg. Das, was so im Hintergrund passiert, dass wir für große Firmen tätig sind, das ist so eine Einnahmequelle. Wenn wir die nicht hätten, könnten wir auf dieser Basis auch nicht YouTube machen. Lustigerweise sitzt in jeder Firma, die groß ist, sage ich jetzt mal als Beispiel genannt Lufthansa, sitzt irgendwer, der Motorradfan ist. Und der guckt dann die Videos und sagt, wir bräuchten eigentlich ein Video, so wie das Motorradvideo, nur für unser Unternehmen. Und so entwickeln sich dann Kooperationen, die auf YouTube nicht zu sehen sind, aber die für große Firmen Wert haben und dann kommen wir an mit kleinem Besteck und machen für solche Firmen Videos. Ein kleines Beispiel, wir waren bei der Lufthansa, Lufthansa Cargo war das, da war dann irgendwie ein Dreh ausgemacht, das Verladen eines Motorrades zu filmen und wir sitzen alle da schon mit unseren Warnwesten und du kriegst ja einen Haufen Tickets um und irgendwie so, jeder sitzt da und dann habe ich so Ich habe da mal eine Frage, wann geht's denn jetzt los? Ja, wir warten noch auf das Kamerateam. Da habe ich mir gedacht, boah, krass, kommt da jetzt noch ein Kamerateam? Wir haben ja, sage ich, so wie ich es jetzt sage, so jetzt, wir haben ja auch die Kamera dabei. Ich finde es echt krass, dass ihr noch ein Kamerateam bucht. Nee, nee, eins. Na, sag ich, ja, dann sind wir ja schon alle fertig. Dann brauchen wir gar nicht warten. Also wir haben unsere Kamera hier und dann hast du schon gemerkt, so die Blicke, so, oh Gott, oh. Jetzt haben wir da irgendwie einen Fehler gemacht, weil die zwei Flitzpiepen da, die kriegen ja wahrscheinlich gar nichts auf die Kette. Und dann haben wir das Video produziert, fertig gemacht und die waren halt so begeistert, weil die niemals gedacht hätten, dass zwei so Kläuse wie wir so ein Video produzieren können. Aber auch Jahre zurück. Früher hat die Lufthansa ein Video gemacht und dann sind da 30 Leute rumgesprungen, weil jeder gewusst hat, oh, Lufthansa, da machen wir mal einen großen Auftritt. Und wir wollten halt ein cooles Video machen. So sind es halt oft, sag ich mal, Arrangements, die man hat, die Geld bringen, aber zum Schluss nichts mit dem Kanal oder nur indirekt mit dem Kanal zu tun haben.
Wann kam denn dann der Punkt, du hast ja gesagt, wie du jetzt auch quasi ein bisschen ein Erlösmodell hast, wo du gesagt hast, okay, alles klar, jetzt gehe ich all in, weil dein Geschäft hast du ja nicht mehr. Wann war das und wie hat sich das so entwickelt? Weil man lässt ja zu einem gewissen Grad, kann ich mir vorstellen, auch sein Baby dann an irgendeiner Stelle los, weil den Handel hast du ja aufgebaut. Du hast deutlich gemacht in der vorangegangenen Folge, dass es sehr lange gedauert hat, bis du dich hast breitschlagen lassen bei Grip, teilzuwerden oder teilzunehmen, mitzumachen, weil du gesagt hast, alles für dieses Business. Jetzt kommt YouTube und irgendwann musstest du dann aber sagen, okay, dieses Händler- oder Werkstattthema, das muss ich jetzt loslassen. Wie kam es und wie hast du dich dabei gefühlt?
Ja, das ist jetzt so, wow, sag ich mal, 8 Jahre her ungefähr. Und nachdem mein Steuerberater da diese Feststellung gemacht hatte, dass ich so schlecht aussehe, habe ich mir gedacht, gut, jetzt ist dann Herbst, jetzt mache ich mal Winteröffnungszeiten. Also es gibt jetzt ein Schild am Laden, Öffnungszeiten so richtig, sag ich mal, so ab 15 Uhr bis 19 Uhr, meine neuen Winteröffnungszeiten. Und dann ist es ja ein Prozess, der dann den Winter übergegangen ist und irgendwann kommt das Frühjahr und immer mehr Kunden schickst du dann natürlich zu Kollegen, verteilst die Kunden um. Und irgendwann war dann Sommer und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe immer noch meine Winteröffnungszeiten hier im Laden stehen. Dieses Leben, so wie ich es jetzt führe, gefällt mir total gut. Ich habe die Möglichkeit, jederzeit zu schrauben, aber nicht mehr auf Termindruck. Ich fange an, selber mal ein bisschen zu leben und selber wieder überhaupt Motorrad zu fahren. Also wenn du Motorradhändler bist, dann bist du, wenn du den Job gut machst, ganz wenig auf Motorrad, weil du sorgst immer dafür, dass alle fahren. Und ich glaube, das war so der Punkt, wo es mir nicht so schwer fiel, mein Baby aufzugeben und zu sagen, hey, ich mache jetzt nur noch Videos, weil ich einfach das interessantere Leben führe, automatisch. Das war so der Antrieb. Und dann ist es mir gar nicht so schwer gefallen. Also von jetzt auf gleich wäre das nicht denkbar gewesen. Also das wäre so Laden absperren und ciao. Das hätte ich nicht übers Herz gebracht. Aber durch diesen fließenden Prozess war das okay. Und natürlich auch finanziell hat das auch nur so gehen können. Also einer, der jetzt plant, auf YouTube durchzustarten, ich wünsche ihm viel Glück auf jeden Fall. Da musst du einen langen Atem haben.
Jetzt hat ja aufmerksame Zuhörer und die aufmerksame Zuhörerin ja mitbekommen, okay, wir haben diesen YouTube-Kanal, da entsteht Content, es gibt dieses Grip-Format, das immer wieder, aber jetzt nicht so häufig passiert. Und die Haupteinnahmequelle oder eine wichtige Einnahmequelle sind Produktionen für Firmen aus unterschiedlichsten Bereichen. Und du hast gerade angedeutet, du hast den Laden zugemacht, um einfach wieder mehr Motorrad zu fahren. Und die Videos und alles, was produziert werden will, das muss ja auch noch geschnitten werden. Das heißt, wenn ich das mir so zusammenrechne, ist da ja eigentlich gar nicht so viel Zeit fürs Motorradfahren. Und wir haben ja noch gar nicht über das Motorradfahren gesprochen. Daher jetzt erstmal die Frage, wie hat sich das denn bei dir entwickelt? Wie oft sitzt du überhaupt auf dem Motorrad? Wie oft kommst du dazu? Und wie viel des Lebens des Jens Kuck ist auf dem Zweirad? Und wie viel irgendwie ums Motorrad drumherum, ohne dass es ein Motor läuft und am Gas gedreht wird?
Ja, dass ich versuche, jeden Tag zu fahren. Auch wenn es eine kurze Fahrt ist, eine Erledigung, genau, wenn es eine Erledigung ist. Wir haben unseren Geschäftsbus, so einen Transporter halt, wie jeder so einen Transporter hat, um Motorräder von A nach B zu fahren. Aber jede Fahrt, wenn ich was einkaufe oder irgendwo hin muss, passiert immer mit dem Zweirad. Also selbst wenn es mal regnet, weil ich denke so, der Bus ist nur da, um Motorräder zu einer Location zu fahren. Sonst wird der einfach nicht safe, nicht benutzt. Und das ist so der erste Punkt. Zum generellen Motorradfahren, sag ich mal, fahre ich 100% mehr als zu meiner Ladenzeit. Da war das vielleicht mal, dass wir mal mit langer Planung es geschafft haben, abends eine halbe Stunde mit ein paar Kollegen rumzuschüsseln. Also sonst war ich nur in dem Laden, also zur normalen Geschäftszeit, dass ich es geschafft habe, im Oktober war ich mal an der Eisdiele gesessen und habe mir gedacht, boah, jetzt bin ich das erste Mal an der Eisdiele. Und die ist so 5 Fahrminuten entfernt gewesen. Mhm. Also so weit war es bis dahin, entweder irgendwie was zu testen, was ich ja nicht mit Genussfahren verbinde, das ist dann schon ein Job. Klar würden jetzt manche sagen, der spinnt ja, Motorradfahren ist immer geil. Aber wenn du die Idee hast, ein gutes Video zu produzieren, dann stelle ich mein Vergnügen hinten an. Also das ist, es geht immer nur darum, ein geiles Video zu produzieren. Und jetzt ist es so, dass ich diese Erledigungsfahrten manchmal genieße und vielleicht auch mal nicht den direkten Weg benutze, so irgendwo langtüte, um mal aus Genuss rauszufahren. Und dieses, diesen Fokus, wenn wir unterwegs sind, ein gutes Video zu produzieren, der ist da. Michel, du kennst es ja auch, Fahrzeugpräsentationen oder Reifenpräsentationen. Man könnte es mehr genießen, wenn man diese Kamera nicht dabei hätte. Aber so ist es halt nicht. Ja. Also hast du immer einen Fokus aufs Video. Und das mit dem Schneiden, muss ich sagen, erleichtert mir natürlich das Leben, dass Alex da mich unterstützt und da auch viel Emotion reinbringt. Und Alex ist so ein Filmjunkie. Also sie hat da ganz genaue Vorstellungen. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass ich dann nach Hause komme und sage, boah, geil, guck mal, und wir gucken hier mal rein. Und sie sagt, mit dem Schrott kann ich gar nichts machen. So was. Also sie ist sehr kritisch. Und was cool ist, sie hat einfach 2 Jahre lang neben mir gesessen und einfach mal geguckt, wie das funktioniert. Und irgendwann hat sie gesagt, ach, darf ich vielleicht auch mal? Da sage ich, ja klar, jederzeit. Und so ist das dann gekommen, dass sie auch ihre Emotionen und ihre Ideen mit in den Schnitt gebracht hat.
Also da bringst du jetzt natürlich einen super Punkt, den wir eigentlich ein bisschen für später angebracht hatten. Eine Frage hatte ich mir hier auch aufgeschrieben, die da lautete, hey, gibt es eigentlich einen Guck auf dem Motorrad auch ohne Kamera? Das hast du jetzt sehr eindrücklich beantwortet, dass da also auch wirklich die Leidenschaft noch im privaten Leben voll mit dabei ist und offensichtlich Hobby zur Berufung gemacht hat. Jetzt hast du über Alex schon gesprochen, deine Partnerin, und dann lass uns mal das Thema kurz anreißen. Ich glaube, auch dem könnten wir schon wieder einen ganz eigenen Podcast so widmen und sie am besten auch mit dabei haben. Aber bei ihr ist es ja so, ich glaube, sie hat vor 3 oder 4 Jahren ihren Führerschein tatsächlich ja erst gemacht. Das heißt, ihr habt euch definitiv nicht durch das Motorradfahren kennen und lieben gelernt. So wäre jetzt meine Prophezeiung. Vielleicht kannst du, wir müssen ja gar nicht so in die Details eingehen, aber mal so ein bisschen da auch sagen, wie hat das denn dann eigentlich so funktioniert? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie kam sie dann zum Motorradfahren? War das irgendwie dann schon von langer Hand geplant? Oder hast du sie da tatsächlich angefixt? Wie hat sich das so entwickelt?
Das war ganz lustig. Wir haben uns über Instagram kennengelernt. Also ich hatte eigentlich schon gesagt, komm, nach einer erfolgreichen Scheidung so und dieses Thema so mit den Mädels, fokussierst du dich einfach mal auf den Kanal und machst so dein Ding und lebst wieder und genau, genießt dein Leben. Und auf einmal kommt so eine Winkelhand von Alex und über Instagram. Ich habe da ehrlich gesagt auch nicht viel Überblick und ich fand es sympathisch, dass Alex eben gar nichts mit Motorrädern zu tun hatte, also einfach gar nichts. Und sie sagte, ich finde Autos cool, ich wohne da in der Einfahrtsschneise zu JP, da knallen die ganzen Tuning-Autos vorbei, das finde ich cool, aber so Motorräder, wenn das dein Job ist, finde ich okay, bin ich fein damit, aber ich selber habe da kein Interesse. Und das war eine sehr angenehme Zeit, weil wir natürlich auch normale Themen hatten, wie wenn du in einer normalen Beziehung bist. Und angefixt wurde sie durch unser Mofa-Projekt. Ich habe irgendwann gesagt, du, ich habe so ein altes Mofa gesehen. Ich glaube, das ist was du auch mal ausprobieren könntest. Und so ist sie quasi übers Mofa-Fahren auch angefixt worden, wie ich damals. Und hat dann irgendwann gesagt so, ich habe da in der Kundschaft einen Fahrlehrer. Und der Stefan, ihr Fahrlehrer, der hat es mir mal so erklärt, dass sie gesagt hatte, du Stefan, ist Motorradfahren schwierig? Fragt sie den Fahrlehrer. Und der so, nö. Meinst du, ich kann bei dir einen Führerschein machen irgendwie? Meinst du, ich kann das? Und der so, ja. Und so ist der ganze Wahnsinn erst losgebrochen. Und wenn einer Nagel im Kopf hat, also ich bin schon ein bisschen bekloppt, aber Alex setzt da nochmal 5 oben drauf. Die ist halt so mittlerweile so Motorrad verstrahlt, hat aber eigentlich auch nur noch Bock auf Offroad fahren und mit ihrer Monkey auf der Straße so ein bisschen. Aber dieses Offroad-Thema hat sie ja total angetan. Das war, ihr wart ja auch schon Offroad fahren, habe ich ja mitgekriegt. Kann man sich sicher vorstellen, so wie unsere Anfänge waren, wenn du deinem Partner Offroad fahren beibringen willst. Mit Schimpfwörtern und jetzt halt die Fresse und so. Oder ich erkläre was und sie guckt mich an und sagt, nö, und fährt einfach weg. Also, was so, okay, alles klar. Ja, jetzt ist sie auch leider, manchmal sage ich leider, manchmal sage ich mega, ist sie sehr infiziert und sehr, sehr verstrahlt und natürlich auch unterwegs.
Das ist ja auch wieder ein super krasser Anknüpfungspunkt. Also erstmal auch Gratulation und Wahnsinn, wie sie von 0 auf 300 quasi durchgestartet ist. Und vor allem ja scheinbar, huch, jetzt macht mein Bildschirm irgendwelche Daumen, egal, scheinbar ja auch voll angekommen ist. Also wenn man sich die Videos ja auch anschaut, einfach sensationell, auf welchem Niveau und in welcher kurzen Zeit sie dahin gegangen ist und ihr das zusammen auslebt. Aber du hast auch angesprochen, sie hat einen großen Fokus auf Enduro. Du hast in der ersten Folge auch erzählt, dass dein erstes Motorrad, glaube ich, auch in diese Richtung gehen sollte, es dann aber ganz anders kam. Dann hast du von Grip erzählt, wo es ja eben viel auch auf die Rennstrecke ging. Du bist in der IDM gefahren und so und letztendlich lebt dein Kanal ja, dein YouTube-Kanal ja auch von allen Themenbereichen. Wie ist es denn für dich jetzt aktuell? Was ist so das Motorradthema, das dich am meisten begeistert? Und bei welchem Thema denkst du so, boah, nee, also auch wenn da jetzt eine Anfrage kommt, Jens, könntest du vielleicht das und das mit dem und dem Motorrad machen? Da denke ich erstmal so, nee, gar keinen Bock drauf.
Ja, gut, also unser Herzensthema ist ganz klar jetzt so das Offroad-Fahren, dieses Soft-Rallye-Thema, also so richtige Rallye ist natürlich hardcore und auch mega gefährlich, muss man auch gar nicht schönreden, aber das ist so unser Herzensding, wo wir sehr viel Zeit verbringen und Energie reinstecken. Das sieht man auch jetzt nicht alles auf dem Kanal, weil wir, wie du schon sagtest, die Mischung macht es nachher aus. Wir versuchen natürlich auch, diese normalen Motorradthemen zu behandeln und den Kanal bunt zu halten. Sicher ist es so, dass man eine Veränderung durchlebt und für Sachen mehr brennt. Ne? Bei mir waren es viele Jahre Rennstrecke, wo ich aber auch sage, ich habe wieder den Spaß dran gefunden, auch Rennstrecke zu fahren. Das war eine Zeit lang eher wenig. Und dieses normale Fahren. Wo ich jetzt so gar nichts mit anfangen kann, sind so diese Reihenshopper. Und was ich gerade selber abfeiere, weil es irgendwie einfach witzig ist und Spaß macht. Wir haben uns letztes Jahr eine Goldwing geholt. Und mit diesem Ding rumzufahren, weil es einfach ist wie ein Raumschiff. Und ob du jetzt alles an Gepäck dabei hast für eine 3-Wochen-Tour oder das Ding leer ist, es fährt immer gleich witzig. Und das sind so die Sachen, für die wir beim Fahren gerne brennen.
Hey, Moment, jetzt muss ich da aber noch mal ganz kurz nachfragen. Ich weiß, Michel, du hattest eine Frage auf der Lippe. Aber, weil, also so, ich dachte so, ja, alles klar, so Chopper, Harley und so, bin ich ja voll dabei, spricht ja genau meine Sprache. Aber dieses Goldwing-Thema geht für mich komplett in die gleiche Liga. Und jetzt frage ich mich, wie kam es dazu? Wie hat dich da jemand beackert? Hast du eine Wette verloren? Wie kam es zu diesem Kontakt- und Anknüpfungspunkt, dass du sagst, alles klar, ich kaufe so ein Ding? Weil das ist ja jetzt auch keine Schnapsidee, wo du einfach sagst, ah ja, kostet ja wahrscheinlich nur so 5.000 oder so Maximum, das geht ja irgendwie, hau ich mir mal da kurz in den Fuhrpark rein, sondern das ist ja schon eine größere Entscheidung, kann man sagen. Was ist da denn passiert, Jens?
Ja, das war ganz witzig. Wir haben irgendwann hat Honda gesagt, da gibt es einen Goldwing-Club und das wäre ganz cool, wenn du das mal begleitest. Die sind total nett und fahr da einfach mal mit und produziere ein Video. Und der Slogan vom Goldwing-Club heißt zu Gast bei Freunden. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, das ist so das Thema, wo ich jetzt am wenigsten dran gedacht hätte. Aber es gab eine Folge bei Grip, wo ich auch mal eine Goldwing gefahren bin, mal ein Rennen gemacht gegen so ein Caterham und haben dann überlegt in dieser Folge, was ist eigentlich von beiden Fahrzeugen das Auto? Und da habe ich gemerkt, so, dass so eine Goldwing vollgeil fährt und jede Möglichkeit, die mir gegeben wurde, so ein Apparat zu fahren, habe ich immer gerne genutzt, weil das so anders ist. Also es ist ein ganz anderes Fahren, wie man das sonst kennt, von egal welchem Motorrad. Ein Racer, der an dich angepasst ist, aber so eine Goldwing ist einfach eine Goldwing. Das musst du erleben, ich kann das auch gar nicht beschreiben. Und ich sage immer, erst fahren und dann lästern. Und und dann habe ich irgendwie diesen Dreh gemacht und fand die Leute irgendwie voll witzig. Und wenn du da mitkriegst, dass die Goldwing-Fahrer so im Jahr so, also wenn einer jetzt so nicht so viel fährt, dann fährt der nur 30.000 bis 40.000 Kilometer im Jahr. Dann fährt er aber nicht so viel. Dann habe ich mir gedacht, okay, die meinen das ernst. Und was ich cool fand, ist, dass alle so aufgeschlossen waren. Egal, wenn du mit irgendeinem Thema um die Ecke kommst, hat ja jeder so sein Thema und das wird immer verteidigt. Kommst du aber in diese Goldwing-Szene, finden die diese anderen Themen auch mega cool. Boah, cool, mit den Reise-Enduros in Bosnien, klasse, stark, super, wie funktioniert das? Oder Rennstrecke, wie ist denn das auf einer Rennstrecke so? Also dieses Interesse und diese Aufgeschlossenheit hat mir gefallen. Und dann, was eben viele meinen, dass das irgendwie eine verlorene Wette war, habe ich irgendwann gesagt, irgendwie habe ich mal Bock, selber so eine Goldwing zu besitzen. Weil, wenn wir unterwegs sind, dann haben wir viel Kamera-Equipment mit. Ne, kennst du ja, du schleppst endlos, also erst schon mal so ein Koffer fast voll. Und mit so einer Goldwing hast du halt die Möglichkeit, wenn du nicht Auto fahren willst, alles mitzunehmen und trotzdem Motorrad zu fahren. Anders zu fahren, aber es ist auch Motorradfahren.
Mir fällt gerade ein, nachdem du diese Anekdote erzählt hast, wie sich der Kreis zwischen uns beiden schließt. Und zwar ist das, glaube ich, auch ziemlich genau 10 Jahre her. Da war beim Honda Testcenter in Ehrensee in Mediatag. Da waren wir, glaube ich, das allererste Mal zusammen. Da erinnere ich mich noch, da hast du die RC30 gefilmt, die da im Foyer steht. Und wir haben uns noch über dieses Motorrad unterhalten. Und ich bin dort das erste Mal Goldwing gefahren und habe diese Erfahrung gemacht, von der du gerade sprichst. Die haben damals das 216er Modell vorgestellt. Ich glaube, es war 216. Da kam die Basis des aktuellen Modells sozusagen raus. Und war auch total begeistert davon, wie dieses Trumm fährt. Radio nebenbei an. Da gab es ja quasi diese vorgelegte Testrunde. Und ich war wirklich absolut beeindruckt von diesem Motorrad. Und beeindruckt war ich tatsächlich auch von deiner Erzählung dieser Goldwing-Community. Und das bringt mich zu einer Frage, die jetzt schon eine ganze Zeit unter meinen Nägeln brennt, die ich da auch noch adressieren will, weil wir ja eine Person mit hier haben, die sehr, sehr lange in diesem Medienbereich ist. Und vor allen Dingen, wenn man sich YouTube und Instagram anschaut, das ja ein Umfeld ist, in dem man sehr, sehr viel Kontakt zur Community hat und in deinem Fall natürlich auch zu sehr, sehr viel verschiedenen Communities, weil du ja im Enduro-Bereich bist, weil du ja Rennstrecke hast, ne, weil du klassische Naked Bikes auf der Straße fährst, weil du Zubehörthemen beleuchtest, weil du Schraubertipps gibst, ne, also quasi das ganze Spektrum sozusagen abdeckst. Und als jemand, der da jetzt 20 Jahre in diesem Bereich unterwegs ist, 10 Jahre mit einem eigenen Kanal, schließt sich da für mich so auch die Frage an, oder eigentlich zwei. So, wen, auch wenn das vielleicht ein bisschen schwierig zu beantworten ist, würdest du sagen, oder wer ist die coolste oder zugänglichste Community? Und Frage Nummer zwei, die damit einhergeht, wie hat sich das Thema denn über die letzten Jahre oder über die letzten 2 Jahrzehnte verändert? Ne? Du hast ja da sehr, sehr viel Austausch. Hat sich die Motorrad-Community grundsätzlich verändert in der Zeit?
Also ich sag mal, die aufgeschlossenste Community, muss ich sagen, mit Abstand die aufgeschlossenste ist diese Goldwing-Community, wobei das auch eine eigene Bubble ist. Aber alle Leute, die da unterwegs sind, die haben ja auch eine Historie. Also die wenigsten sind hier so mit einer Goldwing groß geworden, sondern die haben alles durchlaufen und sind aber weiterhin aufgeschlossen allem gegenüber. Jede Community hat auch ihren Reiz. Ich glaube, so die größte Veränderung, die ich sehe, ist in dieser Racing-Szene. Also da hat sich am meisten getan. Wenn ich an meine Anfänge denke, da waren ganz, ganz viele mit dem Iglo-Zelt auf dem Grünstreifen. Und da ist so, das ist so professionell geworden. Also aktuell ist so unser enger Freundeskreis, wir sind gerade wahnsinnig viel auf der Rennstrecke unterwegs und wir besuchen die da und haben eine gute Zeit zusammen und ich mache so ein bisschen so Riding Coach so und sag hier, probier mal das, probier mal so. Und da merkst du, dass so jeder sehr zurückgezogen ist für sich. Und das war jetzt mein Anfang gar nicht. Also jeder hat mit jedem gequatscht, jeder hat in einem Iglo-Zelt gepennt. Und jetzt stehen da irgendwelche großen LKWs, Motorhomes, wo du denkst, wow, krass, ne? Also das finde ich ein wahnsinniger Wandel. Auch so dieses Alter, also der Altersschnitt, wie stark der gestiegen ist, weil es eben für junge Leute kaum mehr zu leisten ist, kaum mehr zu finanzieren ist. Und so das stabilste und gleichgebliebenste Fahrerlager findest du beim Enduro, Cross. So, das sind so die normalen, ja, diese Abenteurer, wo du sagst, komm, eigentlich brauche ich kein Zelt aufstellen. Ich habe jetzt eine Isomatte und Schlafsack und penne unter freiem Himmel. Also das ist so, das ist interessant zu sehen, wie sich die Zeit geändert hat, so ein bisschen, wie sich die Leute verändert haben.
Finde ich super spannend, dass du es erzählst, weil ich genau dieses Erlebnis irgendwie auch für mich habe. Ich war total geflasht, letztendlich auch ausgelöst durch ein Video von dir, war ich ja auch vor 4, 5 Jahren oder so das erste Mal beim Albert Enduro Spirit dort dann fahren und habe das erste Mal eben auch diese Bubble kennengelernt und fand es halt irgendwie auch atemberaubend, wie irgendwie es überhaupt kein Wettbewerb war, sondern einfach so, hey, wir wollen alle irgendwie heute Abend sicher zu Hause sein und wir versuchen alle in den Berg hochzukommen, dem einen gelingt es beim ersten Mal, der andere braucht halt 3 Anläufe und dann jemand, der ihm das Moped hochfährt, aber so kein Stress. Und habe das in der Rennstrecke ähnlich erlebt, dass es da oft dann deutlich performanter irgendwie zugeht, obwohl es einfach nur ein Rennstreckentraining ist und es geht darum, hey, ich habe aber 2 Zehntel mehr. Wobei ich auch da sagen muss, da bin ich ganz happy. Wir fahren jetzt, oder wenn ihr diese Folge hört, war das ja schon nach Most mit der Community. Und ich glaube, da muss man sich dann auch irgendwie seine Bubble zu suchen. Ich erlebe zumindest bei uns in der Gasgeflüstergruppe, die dorthin fährt, sehr, sehr viel gegenseitigen Support und überhaupt keinen Wettbewerbsdruck. Also ich glaube, da muss man sich dann wahrscheinlich immer so ein bisschen in seine Nischen finden. Ich möchte so das Thema Goldwing und jetzt auch die verschiedenen Branchen oder Segmente im Motorradfahren nochmal nutzen, um mit dir jetzt wirklich über das Thema Motorräder
Nein,
zu sprechen.
Jan, stopp. Bevor du das angehst, ne, du bist mir ja quasi in die Frage gerade gefallen und ich muss die jetzt noch hinterher schicken, weil mich dieses Community-Thema noch interessiert, weil es geht ja quasi hauptsächlich um die Leute da draußen und muss dir da recht geben. Ich glaube, da gibt es auch einen Unterschied zwischen unserer Community und den Leuten, die Jens jetzt quasi beschrieben hat. Also wir haben ja schon sehr, sehr viele Neulinge und Einsteiger grundsätzlich auch so zu diesem Motorradfahren, zwar über die verschiedenen Altersklassen, aber die bewegen sich ja quasi am Anfang ihrer Karriere. Das bezieht sich natürlich auch auf dieses Rennstreckenthema. Und bei uns ist es wirklich so, dass viele Leute halt einfach noch im Fahrerlager pennen. Wir hatten letztes Jahr bei unserem Event auch 2 Brüder dabei. Grüße gehen wieder raus an die Rotor Twins, die halt im Fahrerlager im Zelt ohne Matratze geschlafen haben, weil sie es halt einfach vergessen hatten. Also diese Leute gibt es natürlich auch noch. Und was ich aber noch erfragen wollte, weil du ja sehr, sehr viel Austausch und Kontakt hast, auch im digitalen Bereich, ne, weil du ja eine große YouTube-Community hast, weil du sehr viele Instagram-Abonnenten hast und da sehr viel Austausch ist. Wie ist es denn da? Also weg jetzt von diesem Fahrerlager-spezifischen Enduro oder Rennstrecke, sondern so der normale oder die normale Motorradfahrerin, der normale Motorradfahrer, der mit dir auf digitaler Ebene interagiert, Fragen stellt, vielleicht auch irgendwie Rückmeldungen gibt oder Anregungen, Themen vorschlägt. Hat sich da was verändert? Verändert sich die Community? Weil ich habe das Gefühl, wenn ich draußen unterwegs bin, dass man zwar immer sagt, ja, irgendwie Motorrad ist tot, aber im Gegenteil, also ich habe das Gefühl, es sind sehr, sehr viele junge Leute unterwegs, es gibt eine ultra krasse Entwicklung, logischerweise im Supermoto-Bereich und was mir aber auch auffällt, viele junge Leute, die Tage erst wieder, die auf Vergasemotorrädern unterwegs sind, einfach nur, damit sie Motorrad fahren. Also eine alte CBR 600, ne? Oder gestern ist eine ich glaube, Kawasaki ZRX, glaube ich, vor mir hergefahren, also alte Motorräder, junge Leute, Lenkerentenspiegel, cool, Motorrad zu fahren. Wie nimmst du das wahr?
Ja, also da, ich sag mal, so die, die, der, Der normale Motorradfahrer oder Motorradfahrerin, also diese Community ist ja im Endeffekt gleich geblieben, ja. Also klar, es kommen immer neue junge Leute dazu und die schon länger fahren, fahren halt schon länger. Bei mir ist es, die häufigste Frage ist, welches Motorrad kann ich mir kaufen? Also mit Abstand die häufigste Frage. Was hältst du von dem oder dem Motorrad? Also wirklich ganz viele, die einschätzen wollen, was ich zu einem Motorrad sage oder wollen, dass ich das mal fahre, dass sie sich einen Eindruck verschaffen können. Das finde ich total spannend. Aus allen Altersklassen oder diese Fragen, die gestellt werden, so abenteuermäßig, oh krass, wie krass ist das, wo muss ich drauf achten, wie komme ich da hin? Also so, wie die Leute wollen wissen, wie sie ihr eigenes Abenteuer kreieren können. Also das sind so die Hauptfragen. Also welches Motorrad? Ah ja, und welche Reifen? Auch noch so ein ganz großes Thema. So, kann ich den oder den Reifen kaufen oder was hältst du von dem Reifen? Mach mal ein Video dazu oder diese Abenteuergeschichte. Das ist immer so die gleiche Kommunikation. Oder viele, die auch die Alex anschreiben und sagen so, kannst du mal den Jens fragen? Das ist auch ganz witzig.
Oh, wow. Ich hätte jetzt gerade vielleicht viele Frauen, die durch Alex nochmal einen anderen Einstieg finden und sich da bei Alex vielleicht ganz heimisch fühlen. Aber jetzt will ich zu meiner Frage zurückkommen und die schließt da perfekt zu an. Michel und ich suchen hier regelmäßig im Podcast die eierlegende Wollmilchsau. Ganz lange war es für Michel die Triumph Street Triple. Jetzt haben wir gerade in einer der jüngsten Folgen drüber gesprochen, über die KTM 97 Duke. Ich weiß nicht, ob du auch auf der Präsentation warst, die Michel als potenziell neuen Anwärter dort identifiziert hat. Wenn du jetzt einfach mal so schaust, was wäre denn für dich, du dürftest nur ein Motorrad fahren, dürfst nur eins bei dir in die Garage stellen, was wäre für dich die eierlegende Wollmilchsau, mit der du sagst, hey, da bist du einfach immer gut beraten, die Preis-Leistung passt, das Fahrgefühl passt und so weiter. Du musst dich entscheiden. Jens, gib uns dein All-Time-Favorite.
Also ich hab ja so meinen Favorite, der für mich, für mein Fahrprofil zu 100% passt. Und das ist ein Motorrad, was wahrscheinlich wieder keiner kennt oder viele nicht kennen. Das ist die IJP PR7.
Okay, what? Jetzt muss ich tatsächlich googeln. Michel, du sagst gar nicht.
Ich habe keine Ahnung. Ich bin mit runtergelassenen Hosen erwischt. What?
Wie heißt die? Das musst du nochmal langsam machen.
Der Hersteller ist AJP. Ja. Und das Modell heißt PR7.
Jetzt bin ich mal gespannt. So, die Bildersuche. Ah, okay, spannend. Also, meine lieben Freunde, ich versuche es mal so ein bisschen zu beschreiben. Es ist auf jeden Fall ein Enduro-Motorrad. Ich hoffe, ich liege damit richtig, zumindest auf diesen Bildern. Sieht aber schon sehr, sehr geländegängig aus. Auf jeden Fall eine riesen Federgabel. Straffe, schmale, dünne Sitzbank. Vorne die Front so ein bisschen wie bei einer Tenere, kann man glaube ich sagen. Also so sehr steil aufgestelltes Windschild, Handprotektoren. Sieht mir, ich habe jetzt nur die Seitenansicht aus, nach maximal 2 Zylinder aus. Ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar nur ein Einzylinder ist.
Einzylinder, ne?
Klär uns mal ein bisschen mehr auf, weil das hat, glaube ich, niemand auf dem Schirm gehabt, dass Jens Kuck sagt, das ist die eierlegende Wollmilchsau. Michel.
Achtung, Achtung, bevor Jens das erklärt, muss ich noch die Kommunikation und die Claims zum Motorrad hinterher schicken. Und zwar ist der Suchmaschinenclaim gebaut, um weiterzukommen. Und der Arbeitstitel fürs Bike oder der Untertitel ist das Abenteuer Einhorn. Also jetzt wisst ihr, in welchem Bereich ihr euch bewegt und was Jens da für Ziele hat. Und Jens, jetzt du erklär uns, warum das für dich, dieses Abenteuer Einhorn, die eierlegende Wollmilchsau ist.
Ja gut, ich meine, so die eierlegende Wollmilchsau definierst du ja über deine Vorlieben. Und dadurch, dass wir halt gerne Strecke machen, dass ich gerne auch super lange fahre, also wenn ich dann mal die Möglichkeit habe zu fahren, versuche ich so an die 400 Kilometer am Tag zurückzulegen. Und das idealerweise Offroad. Also ist das Spektrum kleiner und für mich deckt dieses Motorrad das ab, wo ich den größten Spaß mit habe. Also Basic-Ausstattung, geiles Fahrwerk, super Federwege, sehr bequeme Sitzbank und das ist so das, wo ich mich am wohlsten fühle. Das ist halt so eben für mich die eierlegende Wollmilchsau. Wenn du jetzt eher straßenorientiert bist oder mal Rennstrecke willst, dann ist das wieder was ganz anderes, ne? Aber das ist so mein Ding, was ich privat fahre und was in der Garage steht.
Ich lese für alle anderen nochmal ganz kurz auch die Daten rein, damit ihr das alle wisst. Zumindest das, was ich auf die Schnelle gefunden habe. Es handelt sich um einen 600 Kubik Motor, der entdrosselt 52 PS hat. Ich finde jetzt weiterhin gar nichts zu den Zylindern. Das musst du uns dann gleich nochmal sagen. Höchstgeschwindigkeit mit 140 km/h angegeben. Preis, das ist hier mal wieder Motorrad Online, mit 10.500 Euro beziffert, zuzüglich Nebenkosten. Hab ich das recht zusammengefasst und wie viele Zylinder sind denn da jetzt unter der Haube?
Also das Motorrad hat einen Zylinder und ein Gewicht von um die 148 Kilo trocken und die hat einen 17 Liter Tank. Also leicht, zugänglich, sehr geländegängig. Also einfach so was, wo du Spaß haben kannst. Und wo du einfach mal 400 Kilometer Offroad am Stück fahren kannst.
Krass. Da muss ich jetzt direkt den Profi fragen. Ne? Du bist ja viel in dem Bereich unterwegs und dieses Motorrad, wenn ich das jetzt so optisch richtig einschätze und quasi alles zusammenwerfe, was ich sehe, bewegt sich quasi zwischen Enduro, also einem klassischen Enduro-Motorrad, ne, mit Straßenzulassung und einem Adventure-Bike, ne, wo wir jetzt ja quasi aktuell so eine Aprilia Touareg Rally haben, ne, oder eine Tenere World Raid, so in diesem Bereich. Ne? Also schon eher in dem sportlichen Bereich und bewegt sich aber dazwischen. Und ich habe jetzt die Tage gehört, ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat, ich habe es im YouTube, in einem englischsprachigen YouTube-Video gesehen, da fuhr jemand eine Africa Twin und hat sich jetzt ein einzylindriges Reise-Enduro-Motorrad geholt und hat gemeint, jetzt versteht er alles, jetzt weiß er, was Enduro-Fahren ist und ich habe es aber nicht verstanden und frage jetzt daher dich, warum ein großzylindriges Einzylinder-Motorrad für diesen Zweck? Wo liegt der Vorteil? Was macht das aus? Warum nicht diese klassischen, im Moment omnipräsenten Reisereihen-Zweizylinder?
Diese Definition Abenteuer ist für mich so die Definition nicht nur tolle Location entdecken, sondern auch etwas härtere Strecken zu fahren. Mit krasseren Auffahrten, ähnlich wie ihr das erlebt habt in Bosnien. Mhm. Und in Bosnien passiert das ja alles mit der Sport-Enduro, also irgendwelche Hänge hochfahren. Das kannst du auch mit einer Tenere machen. Und ich muss auch sagen, so würde es keine ILP geben, dann wäre die Tenere an der Stelle, würde die da stehen, weil die diesen Straßenteil sehr gut kann. Und das ist eben auch mit diesen Maxi-Enduros oder Reise-Enduros möglich. Aber mit so einem Sweet-Spot, also mit dem, was genau dazwischen liegt, ist es für mich halt der maximale Spaß, weil ich entweder gechillt fahren kann oder hart fahren kann. Und das macht für mich so aktuell den Reiz aus, dass ich einfach alles fahren kann, wo ich Bock drauf habe, ohne dass es eine Einschränkung gibt, wo ich mir denke, so, ich würde jetzt hier gerne hochfahren, aber ich traue es mir nicht zu.
Ah, krass. Okay, also das ist ja eine schöne Beschreibung, dass halt quasi diese Zugänglichkeit und dass das Fahrzeug ermächtigt und ermöglicht, Dinge zu tun, die man sich vielleicht irgendwie nicht traut. Und wir sind jetzt gerade so in dieser Technik-Bubble und ich habe jetzt auch wieder diese Erfahrung gemacht, bin jetzt die letzten Tage unterschiedliche Motorräder gefahren und habe wieder gemerkt, wie unterschiedlich der Charakter sich auswirkt auf das Selbstvertrauen, wenn man auf dem Motorrad sitzt. Ne? Möchte ich Dinge machen, möchte ich Dinge nicht machen, fühle ich mich dabei komfortabel, ziehe ich es überhaupt in Betracht? Und jetzt schließt sich für mich auch auf eine gewisse Art und Weise der Kreis zur ersten Folge. Du hast uns da ja erzählt, dass du extrem breit aufgestellt bist, wenn es um das Thema Technik geht. Ne? Du hast alle verschiedenen Motorräder geschraubt, kennst dich technisch aus. Jetzt hast du 20 Jahre Erfahrung als Motorrad-Tester, ne? Bist auf Präsentationen unterwegs, hast die unterschiedlichsten Modelle gefahren in den unterschiedlichsten Bereichen. Und wir hatten jetzt das Thema mit der eierlegenden Wollmilchsau. Und wir wissen natürlich auch, dass man immer gewisse Abstriche machen muss, wenn man sich für ein bestimmtes Modell entscheidet. Und jetzt kommen zwei Fragen. So, für die Straßencommunity, also ne, für diejenigen, die halt jetzt nicht irgendwie links und rechts den Dreck abbiegen wollen, sondern quasi ein Alltagsmotorrad wollen. Frage Nummer 1. Von den aktuell verfügbaren Motorrädern, und das darf auch ein gebrauchtes sein, also es kann auch ein 15 Jahre altes Motorrad sein, ne? Welches wäre das für dich, dass du quasi für den Nicht-Offroad-Alltag herausstellen würdest? Das ist der erste Teil. Und die zweite Variante, und jetzt wird's richtig spannend, glaube ich. Wenn du dir aufgrund deiner Erfahrung und der unterschiedlichen Motorräder, die du gefahren bist, ein Motorrad zusammenbauen könntest, also quasi Sitzposition, Motor von irgendeiner Marke, Fahrwerk von irgendeiner Marke, Design von irgendeiner Marke, wie würde dein Wunschmotorrad denn zusammensetzen, wenn du eine Kawasaki Ducati Yam bauen könntest?
Ah, geil. Ich sag mal so, die für, auf der Straße wäre für mich so die eierlegende Wollmilchsau. Der CP3-Motor von Yamaha.
Du musst einmal zusammenbauen und einmal musst du aber ein bestehendes Modell nennen. Das sind hier zwei Aufgaben, also, Jens.
Okay. Also, bestehendes Modell würde ich sagen MT09 SP. Mhm. So als fertig aus der Kiste. Und wenn ich es zusammenbauen müsste, wäre es der MT09 Motor mit der Infrastruktur von Triumph, mit diesem cleanen. Mhm. Aber mit der Lampenmaske wieder von der Yamaha. Also es muss clean sein. Ich hasse Kabel. Also ich finde, Triumph macht das in Perfektion, dass du diese Strippen nicht siehst, dass du alles, was in deinem Bereich ist, wo du hinguckst und hinfasst, also da ist alles super schick. Und so müsste mein Motorrad aussehen.
Super spannend. Ich glaube, auch mit der Yamaha Punkt genommen. Jetzt sind wir schon quasi in Motorrädern drin und auch ein Motorrad hast du ja genannt, das für dich einfach sehr, sehr viel offensichtlich erfüllt. Wir könnten jetzt über dein eigenes Wirken und Leben wahrscheinlich noch 2 Stunden weiterreden. Ich möchte aber dein ganzes Wissen mal nutzen, um mit dir so ein bisschen über die Branche als solches zu sprechen, mit der Erfahrung, die du so hast. Die Yamaha offensichtlich gut angekommen, das andere Motorrad, das Namen ich hier schon wieder vergessen hat, IJP, aus Portugal übrigens, habe ich gelesen gerade. Mal zur Seite gestellt, wenn du mal so auf dein Wirken zurückblickst, gab es irgendwelche Motorräder oder Gadgets, wo du einfach sagst so, das hat wirklich gar nicht funktioniert. Also das war einfach ein Witz, da war
sinnlos.
Ich in einer Präsentation oder was auch immer oder ich bin das gefahren und ich fand es einfach völlig daneben. Gab es sowas, wo du wirklich mal gedacht hast, es hat auch gar keinen Spaß gemacht?
Gab's. Aber sehr wenig. Also das ist ja, das wird mir oft angekreidet, dass ich immer begeistert bin von Motorrädern. Aber die Motorräder, auf die ich schon generell keinen Bock habe, also wirklich keinen Bock habe, weil ich weiß, es wird mich nicht erfüllen und ich weiß dann auch, dass ich da nicht begeistert bin einfach, da vergeude ich meine Zeit schon gar nicht. Aber es gab mal ein Motorrad, und das war diese Moto Guzzi MGX, so ein Bäckerverschnitt. Mhm. Ich fand, das war eine richtige Katastrophe einfach. Das war so, ich kann dem nichts abgewinnen. Also das war irgendwie so nicht logisch für mich, wo ich mir gedacht habe, so voller Quatsch. Und bei D-Max hier, bei D-Moto, haben wir so ein paar Gadgets getestet, wo ich gesagt habe, ich will einfach überrascht werden, überrascht mich mit irgendwelchem Kram, den wir mal testen können. Das war so ein Nummernschildträger, den du aufklappst, wo dann so ein Warnblinklicht kommt und ein Scheibenwischer für einen Helm. Also es gibt durchaus totalen Nonsens. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es irgendwen da draußen gibt, der sagt, ich kaufe mir sowas. Ich kann es mir nicht vorstellen. Sowas gibt's wohl, aber ich kann es mir echt nicht vorstellen.
Aber umgekehrt gefragt, du hast dann ja wahrscheinlich auch andere Gadgets mal getestet. Gibt es irgendwie aus deiner Sicht ein völlig unterschätztes Ding, was die wenigsten Leute auf dem Schirm haben oder vielleicht unzureichend einfach nur auf dem Schirm haben, wo du sagst, hey, das ist ein Ding, das solltet ihr euch holen, das ist geil, das macht euch im Motorradalltag so viel Freude oder das Leben einfacher oder einfach gibt euch nochmal ein neues Fahrgefühl. Hast du da irgendwas auf dem Zettel?
Ja, ich navigiere ja viel, also so eine Navigationslösung, wo du alles mitmachen kannst. Und da finde ich diese App mega gut, die heißt DMD2. Und das ist eine App, die Straßennavigation offline kann und Offroad-Navigation. Und diese App feiere ich total. Also das ist sowas, wo ich sage, was ein Segen, dass sich da ein paar Leute einen richtig geilen Gedanken gemacht haben. Voll gut. Du kannst das natürlich ausspielen auf sämtlichen Geräten. Also finde ich echt gut. Also das muss ich sagen, ab und zu wird was geändert und jeden Tag wird was geändert irgendwie. Also auch super interessant.
Super gut. Unbezahlte Werbung an der Stelle. Hoffentlich auch für euch da draußen ein Hingucker. Schaut es euch mal an. Ich habe mir das jetzt noch nicht weiter angeschaut. Habe es mir jetzt bloß gerade mal gebookmarkt. Michel, du wolltest gerade noch was fragen, glaube ich.
Ja, ich habe tatsächlich auch noch so eine Frage zur Entwicklung. Wir blicken jetzt mal in die Zukunft. Ne? Du machst es jetzt seit 20 Jahren. Wir haben aktuell sehr viel Veränderung. Also sowohl was die Antriebssysteme angeht, als auch was die Marktzusammensetzung angeht. Und mich bewegt das natürlich auch, weil wir uns in dem Umfeld jetzt schon seit einigen Jahren bewegen, regelmäßig davon berichten, neue Leute immer wieder dazukommen. Und ich frage mich halt oft, okay, wo geht denn die Reise hin? Also wie werden wir in 10 Jahren das Thema Motorradfahren erleben? Also Stichwort Elektrifizierung des Straßenverkehrs, ne? Die Autos werden immer ruhiger. Das wird natürlich auch dazu führen, dass Motorräder, die Verbrennungsmotor haben, noch auffälliger sind und noch mehr Missgunst oder Unbill auf sich ziehen werden und weniger Akzeptanz in der Öffentlichkeit, in der breiten Öffentlichkeit, die kein Motorrad fährt. Und daher auch die Frage so zweiteilig wieder an dich. Ne? Wie siehst du Motorradfahren in 10 Jahren? Und also gerne auch positiv und negativ, also 2 Szenarien. Mhm. Und welchen Rat würdest du gerne der Branche geben und den Herstellern? Du hast ja ein Ohr in beide Richtungen, um das Thema so lange wie möglich und attraktiv zu halten.
Also ich denke, dieses Elektro-Thema wird durchaus ein Thema sein, wo wir viele Überraschungen noch erleben können. Also in meinen Augen hängt es noch so ein bisschen mit der Reichweite, was ja jetzt mittlerweile bei den Autos schon relativ gut funktioniert. Ich weiß nicht, in welcher Geschwindigkeit wir da mit irgendwelchen Veränderungen rechnen können, die akzeptabel sind. Was ich interessant finde, dass es ja schon so vermeintlich Nischen gibt, die, ich sage jetzt extra vermeintlich, dass es Nischen gibt, die mit eh schon performant sind. Also da spreche ich ganz klar die Stark-Waag an. Also das Motorrad in meinen Augen, was schon mal so urban echt geil funktioniert und wo ich auch Fan bin. Also ich bin jetzt auch nicht unbedingt einer, der hier so, ich brauche Sound und das Gefühl kommt beim Fahren. Und das ist nicht so eine Soundgeschichte. Und dass jetzt mehr Leute wieder aufs Motorrad kommen, feiere ich total. Und ich finde es gut, weil wieder ein normaler Zugang geschaffen wird. Also dieses, ich kann mir auch ja für kleines Geld Motorradfahren leisten. Und ich glaube, dass die Hersteller, die legen natürlich immer ihren Fokus drauf, neue Sachen zu verkaufen. Immer besser, höher, weiter, schneller, besser. Aber dass sie immer den Fokus so ein bisschen verlieren, was passiert denn auf dem Gebrauchtmarkt, der wesentlich, wesentlich größer ist als der Neumarkt, also als die neuen Zulassungen. Und das ist so ein Thema, wo ich sage, wenn die Hersteller ihre Marke prägen wollen, dann sollten sie auch mal eher einen Blick auf gebrauchte Fahrzeuge richten und vielleicht auch da versuchen, die Leute mitzunehmen. Und die Zukunft wird wahrscheinlich immer komplizierter. Ich muss aber dazu sagen, wenn du mal einen längeren Zeitraum in einem anderen Land lebst, also wie wir es gemacht haben, Portugal, dann ist diese Aufgeschlossenheit Motorrädern gegenüber, ich meine jetzt nicht so eine Urlaubszeit, 6 Wochen, ja, dann merkst du das nicht, aber in 3 Wochen, wenn du in 3 Wochen in Portugal bist, wie aufgeschlossen die Leute sind zum Thema Motorrad, das würde ich mir mehr wünschen, dass das wieder mehr in Deutschland ist. Weil so diesen Mittelfinger zu kriegen, auch wenn man ganz normal rumfährt und nichts gemacht hat, Dafür habe ich kein Verständnis. Und ich hoffe, dass sich das wieder ein bisschen verbessert, wenn wieder mehr junge Leute aufs Motorrad kommen und dann folgedessen auch in ihrer Bubble mehr Verständnis mitbringen. Ob das durch Familie ist, durch Freunde ist, wieder dass mehr Akzeptanz zum Motorrad kommt. Weil zum Schluss wird es nach wie vor ja noch über einen langen, langen Zeitraum Verbrenner geben. Wenn wir jetzt hier moderne Motorräder angucken mit einem Durchschnittsverbrauch unter 4 Litern oder noch weniger, dann sind wir da in einem Bereich, der ja auch noch verträglich ist. Also ich hoffe, dass wir noch lange unserem Hobby, unserem Lifestyle so folgen können, wie wir das halt wollen. Ne? Das ist halt so, ja, schwer zu sagen, aber ich glaube, die Zukunft, in die Zukunft geht's auch etwas unspektakulärer, als wir uns das jetzt vorstellen.
Das könnte eigentlich schon ein ganz herausragendes Schlusswort gewesen sein, aber wir werden nicht gasgeflüstert, wenn wir trotzdem einfach noch ein bisschen weiterreden darüber. Ich meine, dem Appell, dass man sich vielleicht gegenseitig nicht mit Stinkefinger begegnen sollte, den können wir, glaube ich, grundsätzlich unterschreiben und auch ausweiten in allen Belangen. Es gehören immer zwei Parteien dazu, also auch hier mal wieder der Aufruf. Leute, seid einfach keine Arschlöcher, sondern seid nett miteinander. Ihr wisst nicht, was im Kopf des anderen gerade passiert oder was die Hintergründe sind. Aber jetzt hast du natürlich so einen interessanten Ausblick auf den Markt, auf die Branche und so weiter gegeben. Uns interessiert natürlich hier in dieser Captain Cook Spezialfolge, wie sieht denn bei dir die Zukunft aus? Was hast du denn vor? Jetzt hast du natürlich, man könnte meinen, du hast ja eigentlich schon alles durch, Fernsehen, YouTube und so weiter. Aber wir haben ja auch festgestellt, du hast auf D-Max das neue Projekt D-Moto angestoßen. Hast du für dich irgendeinen Masterplan, wie die nächsten 5, 10 Jahre aussehen?
Ja, ich sag mal, in dem Bereich, wo ich jetzt unterwegs bin, das ist ja auch irgendwo, dieser Zeitraum ist endlich, ne? Und dann merkst du, ich bin jetzt 52, dass jedes Jahr muss man ein bisschen mehr Energie aufbringen, um in der gleichen Performance abzuliefern wie vor ein paar Jahren. Und da ist mein Plan, dass ich das, was ich jetzt gerade mache, Abenteuer erleben, neue Regionen befahren, neue Destinationen besuchen und da die Leute mitzunehmen, dass das quasi so mein Fokus sein wird für die nächsten Jahre noch. Das ist auch was man, glaube ich, länger machen kann, ohne Racer sein zu müssen. Einfach dieses, die Leute mitnehmen zu schönen Ecken in die Welt und vielleicht andere Kulturen zeigen und einfach aus allen Blickwinkeln der Welt zu berichten. Das wäre so meine Idealvorstellung.
Das klingt nach einem sehr, sehr guten Plan. Du hast uns im Vorfeld schon gesagt, dass die Alex gerade am Schneiden ist eures neuen Videos zu Georgien. Das ist dann wahrscheinlich schon veröffentlicht, wenn ihr diese Folge hört. Checkt auf jeden Fall mal den Kanal dazu auch ab. Georgien für mich ein absolutes Traumziel, da will ich unbedingt nochmal hin. Klingt super spannend, das mit dem Motorrad gemacht zu haben, absolut beneidenswert. Ich finde, das war doch ein ganz guter Rundumschlag mit dem, was du alles schon erlebt hast, dem, was potenziell noch kommt, was den Markt bewegt. Motorradtipps für euch, auch wenn wir hier noch weitere 3, 4, 5 Seiten, ich glaube, wir hatten noch nie einen so großen Interviewleitfragen wie mit dir, Jens. Und davon sind immer noch nicht alle beantwortet. Wenn wir die auch noch alle raushauen würden, dann würden wir hier noch übermorgen sitzen. Aber irgendwann muss man, glaube ich, auch mal das Ende einläuten. Und jetzt ist es soweit. Ich bedanke mich an der Stelle wirklich sehr, sehr herzlich. Nicht nur für diese 2 Folgen, die du mit uns abgewickelt hast, sondern für all den Motorrad-Content, den du ins Fernsehen gebracht hast, den du auf YouTube gebracht hast. Und liebe Leute da draußen, lass da auch mal ein bisschen Liebe da, weil sind so Leute wie Jens, die einfach dafür sorgen, dass die Motorradbranche Neuigkeiten bekommt, die Aufmerksamkeit bekommt, die da sehr viel Liebe und Herzblut reinstecken. Und das finde ich an so einer Stelle irgendwie immer ganz, ganz toll. Ich habe es eingangs erwähnt in der ersten Folge. Für mich waren das so die ersten Berührungspunkte medial, abseits von irgendwelchen Zeitschriften, wo ich wirklich regelmäßig jemanden gesehen habe, der das Bewegtbild und das Motorrad zu mir an den Computer gebracht hat. Deswegen ganz, ganz großartig. Ich fand es cool, dass wir diese 2 Folgen hatten. Und übergebe damit an meinen Lieblings-Co-Host Michel, der sich dem wahrscheinlich einfach auch nur anschließen kann.
Absolut. Ich kann das so nur unterschreiben, wie es Jans jetzt gerade beschrieben hat. Aber ich muss auch noch hinterher schicken, dass ich mich vor allen Dingen darüber gefreut habe, weil ich Jens ja schon einige Male auf Veranstaltungen getroffen habe und aber bis jetzt noch sich nie die Gelegenheit ergeben hat, dass wir mal eine längere Zeit uns unterhalten können und ich einfach auch so ein bisschen Einblicke in die Geschichte die er durchlebt hat, erfahre und bekomme und mich auch einfach so grundsätzlich so zum Thema Motorradfahren austauschen kann, so von diesem Erfahrungsschatz zum einen profitieren und auch vielleicht einen Blick und eine neue Sicht erhalte. Und was mich jetzt nach dem Gespräch wirklich sehr positiv stimmt, ist dein Blick auf das, was gewesen ist und vor allen Dingen die Tatsache, dass du einfach immer nur nach vorne schaust, die Jahre und Zeiten, die in der Vergangenheit leben, als positiv abgehakt sind, aber eigentlich keine Rolle mehr spielen und auch einen positiven Blick auf die Motorradzukunft wirfst, siehst, dass es zwar Veränderungen geben wird, aber wir auch in 10 und hoffentlich 15, 20 Jahren unser gemeinsames Hobby leben können. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt auf die neue Richtung, die du jetzt einschlägst mit der Abenteuerkomponente, mit dem Entdecken von neuen Destinationen. Freue mich da auf die Inhalte. Vielleicht, und da drücke ich ganz fest die Daumen, machen wir da auch mal irgendwas gemeinsam und ich kann in deiner Spur fahren und deiner Leitung folgen. Und ja, damit bedanke ich mich recht herzlich für diese grandiosen 2 Stunden, die wir gerade durchleben konnten. Und freue mich auf ein Wiedersehen in Natura. Sage vielen lieben Dank. Ganz, ganz liebe Grüße an Alex, dass sie uns so lange die Möglichkeit gegeben hat, mit dir zu plaudern. Und als unser Gast, als derjenige mit den wichtigen Botschaften gebührt das letzte Wort der Folge natürlich dir. Und ich sage schon mal danke und bis ganz bald.
Ja, ich bedanke mich natürlich auch recht herzlich bei euch beiden. Hat mir auch mächtig viel Spaß gemacht. Michel, dir habe ich es ja schon mal ausgesprochen, aber dir, Jan, ich weiß ja auch, dass du Enthusiast bist im Offroad-Bereich. Lasst uns mal eine Runde zusammen drehen, dann hauen wir uns irgendwie ein Intercom aufs Ohr und quatschen noch die restlichen 6 Stunden auf gepflegten Offroad-Faden ab und feiern unser gemeinsames Hobby. Ich sage auch danke, dass ich dabei sein durfte.
Auf das Angebot müssen wir zurückkommen, wobei ich da befürchte, dass nur einer spricht, während 2 andere einfach nur japsen und irgendwie mit ihrem Leben kämpfen. Aber das wäre auf jeden Fall ein Versuch wert. Jens, vielen Dank. Euch da draußen eine gute Zeit. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und zu folgen. Das gleiche gilt für den Kanal von Jens Cook auf YouTube. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.